immer wieder mitkriege von Leuten, die sagen, ja, ich hatte irgendwie schon so einen Eindruck, aber war mir da nicht ganz sicher und ich habe mich nicht getraut. Und eigentlich war es schade, dass ich jetzt nichts gesagt habe. Also, wenn jemand was hat, wir müssen das auch nicht erzwingen oder so, aber wenn jemand was weitergeben möchte und sich bisher nicht getraut hat, wäre jetzt nochmal eine Gelegenheit. Okay, gut. Ja, zurzeit betrachten wir so verschiedene Leute aus dem Alten Testament. Wir haben den König David betrachtet, wir haben den Elia betrachtet, wir haben den Josef uns angeschaut, wir haben den Gideon angeschaut. Und so verschiedene Leute aus dem Alten Testament einfach ja, betrachtet, gesehen, was wir für Prinzipien aus ihrem Leben ableiten können. Und heute habe ich eine Person, die vielleicht nicht so ganz bekannt ist, vom Namen vielleicht eher, aber wo ich glaube, wo manche auch vielleicht gar nicht so genau wissen, wann hat er eigentlich gelebt oder wo gehört er eigentlich hin. Und deswegen habe ich euch, bevor wir in die Geschichte einsteigen, eine kleine Grafik, so eine Zeitleiste mitgebracht. Marco würde die mal kurz an die Wand werfen hier. Da gibt es erst eine Übersicht. Da werdet ihr jetzt, also wie ihr hier deutlich erkennen könnt, genau so hieß das früher bei mir immer. Also wir sind hier die Zeit der Patriarchen. Da war der Josef, über den der Martin was gemacht hat. Dann haben wir hier Israel in Ägypten, diese Zeit. Dann kommt hier Mose und Josua. Und wenn wir noch eins weitermachen, dann rutscht es noch nach rechts, genau. Und da haben wir die Ruth, über die wir auch schon was gehört haben. Da ist der Gideon zur Zeit der Richter. Wir sind jetzt so langsam 1000 vor Christus. Hier kommen Saul und David, die Könige. Salomo, dann als das Reich aufgeteilt wurde nach Salomo. Und hier haben wir Elia und Elisa, wo wir so vor 2 Wochen dran waren. Hier die Zeit der Propheten. Hier ist das Nordreich Israel zerstört worden. Also wo diese schlechten Könige, sage ich jetzt mal, meistens regiert haben. Im Süden ging es noch ein Stück weiter und jetzt geht es noch mal ein bisschen nach rechts. Und dann sehen wir, dass hier dann auch das Südreich Juda aufgehört hat zu existieren. Sie wurden deportiert nach Babylon. Und nach einer gewissen Zeit hat Gott gesagt, okay, jetzt ist dann wieder genug, jetzt bringe ich euch wieder zurück ins Land. Und das ist dann die Zeit von Esra und Nehemia, wo wir uns heute befinden. Das ist so ungefähr 450 vor Christus ungefähr, wo das Volk dann wieder angefangen hat, im Land zu wohnen, Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel wieder zu bauen. Und das lesen wir in den beiden Büchern, Esra und Nehemia. Der Nehemia war ein ganz interessanter Mann, der hatte eigentlich eine gute Stellung am Hof vom König, vom persischen König. Also ursprünglich wurden sie von den Babyloniern deportiert, aber dann wurde Babylon von den Persern erobert. Und wir sehen schon, die Weltgeschichte, die hat hin und her gewogt. Und was mich immer so ruhig macht, ist, dass Gott in all dem Hin und Her und Auf und Ab nie irgendwie den Überblick verliert, nie irgendwie sagt, oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, jetzt muss ich meine Pläne ändern oder so, sondern dass Gott einfach weiß, was er tut, dass zum Teil schon hunderte Jahre vorher er bekannt gegeben hat, was er tun wird und wie das dann nachher auch genauso passiert. So, wir sind jetzt hier in dieser Zeit, 450, 440 vor Christus ungefähr. Das Volk ist zurückgekehrt, fängt an zu bauen und ja, sie strengen sich miteinander an. Aber wir werden gleich sehen in dem Kapitel, was wir miteinander lesen werden, dass sich offensichtlich nicht alle gleich angestrengt haben und dass manche da ja ein bisschen eine andere Haltung an den Tag gelegt haben. Und ich habe mir gedacht, wir gehen auch auf so eine Zeit zu, wo wir ein bisschen Anstrengung haben werden. Manche von euch wissen das schon und für diejenigen, die es noch nicht wissen, denn ich sage es jetzt einfach nur mal, wir haben vor, gegen Mitte, Ende des Jahres, der Zeitpunkt steht noch nicht hundertprozentig genau fest, dieses Haus vollkommen in Beschlag zu nehmen. Genau. Also das Haus gehört uns schon und bisher waren wir auch sehr dankbar und es hat auch wunderbar funktioniert in der Kooperation mit dem Fitnessstudio unten. Aber wir haben einfach, auch heute Morgen sieht man es wieder sehr deutlich, den Eindruck, es wäre gut, wenn noch ein paar Leute dazukommen könnten, die vielleicht jetzt sagen, oh, ist mir zu voll, die Luft ist zu schlecht. Apropos, wenn die Luft zu schlecht ist, dürft ihr in Absprache mit euren Umsitzenden gerne auch mal Fenster aufmachen. Genau, also, und da haben wir so eine Zeit vor uns und ich kenne das, ich bin schon lange genug in der Gemeindearbeit tätig, dass ich den einen oder anderen Bau mitbekommen habe und ich weiß, dass das manchmal auch so Zeiten sind, wo es schwierig wird, wo manchmal auch so zwischenmenschliche ja, Reibereien passieren, wo manche Gemeinden sich auch schon gespalten haben. Und ich habe mir gedacht, lass uns da einfach mal vorbauen und mal anschauen, was beim Nehemia passiert ist. Ich lese mal ganz kurz, das heißt, es ist nicht ganz kurz, es ist ein ganzes Kapitel, aber ich lese mal diesen Text vor. Und wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Aus dem 5. Kapitel vom Buch Nehemia, so, das ist kurz vor dem Psalmen, wenn ihr nicht ganz genau wisst oder euer Inhaltsverzeichnis gerade nicht findet. Nehemia Kapitel 5, und da lese ich das ganze Kapitel. Da heißt es, im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Andere beklagten sich, wir müssen unsere Felder und unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können. Wieder andere beschwerten sich, wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Abgaben für den König bezahlen zu können. Sie alle sagten, sind wir etwa nicht vom selben Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder? Sind unsere Kinder nicht genauso gut, Israeliten, wie ihre Kinder? Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind schon missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Ich überlegte mir die Sache hin und her, dann sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Ich brachte die Sache vor die Versammlung der ganzen Gemeinde und hielt den Schuldigen vor, wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele losgekauft, wie wir konnten. Und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen. Sie schwiegen und konnten nichts zu ihrer Rechtfertigung vorbringen. Ich fuhr fort, was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten. Und gebt euren Schuldnern noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück. Erlasst ihnen die ganze Schuld, alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Da riefen sie, niemals. Nein, da riefen sie, wir wollen alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Wir wollen alles so machen, wie du gesagt hast. Ich rief die Priester zu mir, ließ die Gläubiger vor ihnen ihr Versprechen beschwören. Ich schüttelte alles, was ich über dem Gürtel in meinem Gewand trug, vor der ganzen Gemeinde heraus und erklärte, genauso soll Gott jeden, der diesen Schwur nicht hält, aus seinem Haus und seinem Besitz hinausschütteln. Ja, er selbst soll genauso ausgeschüttelt und ausgeleert sein. Die ganze Gemeinde rief, Amen, so soll es sein. Und pries den Herrn. Alle hielten sich an diese Abmachung. Ich selbst verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter der Provinz Juda zustanden, die ganzen 12 Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Frühere Statthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihnen nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch noch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt. Auch ihre Leute unterdrückten das Volk. Weil ich Gott ernst nahm, tat ich dies alles nicht. Meine ganze Kraft habe ich für den Bau der Mauer eingesetzt. Und auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen. Keiner von uns hat Grundbesitz erworben. 150 Beamte der judäischen Bezirksverwaltung hatte ich ständig zu verpflegen. Dazu die Gäste, die von den umliegenden Völkern zu uns kamen. Täglich wurde ein Rind, 6 ausgesuchte Schafe, dazu Geflügel zubereitet. Alle 10 Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen angeliefert. Trotzdem habe ich die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen. Denn das Volk war durch die Bauarbeiten schon mehr als genug belastet. Denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugute kommen, was ich für dieses Volk getan habe. Also, ich persönlich finde diese Geschichte vor allem in der heutigen Zeit irgendwie besonders. Man hört heute viel über Schuldenschnitt und Schuldenerlass und so. Und ich weiß nicht, wer von euch Häuser gebaut hat. Zurzeit mit den niedrigen Zinsen ist es ja so, dass viele diesen Weg auch gehen, weil sie sagen, es ist einfach die Wahl, die man jetzt einfach treffen muss. Und wenn dann die Bank kommen würde und sagen, du, ich erlasse dir all deine Schulden. Das wäre mal schön, oder? Ich höre immer, dass die Banken ganz arm sind und dass denen ganz schlecht geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe jetzt, dass hier kein Banker sitzt, der sich da ungerecht behandelt fühlt. Aber mein Mitleid mit den Banken hält sich meist doch in sehr engen Grenzen. Aber ich dachte mir so, wenn ich die Diskussion richtig mitbekommen habe und da schlägt jemand vor, sei es den Griechen oder sonst irgendjemand, die Schulden zu erlassen, dann ist die Antwort meistens nicht, oh ja, super, das machen wir, so wie bei Nehemia das war, sondern da heißt es meistens, das kann man nicht machen. Also das ist ja auch aus erzieherischen Gründen vollkommen falsch. Da macht jemand Schulden und lebt über seine Verhältnisse und nachher wird ihm die Schuld einfach so erlassen. Oh ja, Moment mal, so kann man ja auch nicht und so. Aber lasst uns mal zurückgehen und uns ein bisschen anschauen, warum das vielleicht so war. Die sind alle aus der Gefangenschaft gekommen. Also es gab ein paar wenige, die in dem Land noch gelebt haben, aber das waren eigentlich Leute, die man fremd dort angesiedelt hat. Und die Babylonier hatten da versucht, wie es viele Regierungen in Besetzungsgebieten machen, haben versucht, die Bevölkerung zu vermischen und ihre eigenen Leute damit anzusiedeln. Also im Prinzip war das Land jedenfalls nicht mit Juden besiedelt. So, jetzt kamen die aus dem Exil zurück und haben sich dort wieder angesiedelt, haben angefangen, ihre Felder zu bebauen, haben angefangen, Städte zu bauen. Und eigentlich könnte man meinen, hatten alle ein Ziel. Wir wollen unser Land wieder aufbauen. Die allerwenigsten sind hier so alt, dass sie die Zeit nach 1945 bewusst mitbekommen haben. Aber was man so mitbekommt, das war schon auch eine Anstrengung des ganzen Volkes zu sagen, wir bauen Deutschland wieder auf. Und da wurde viel gearbeitet und da wurde viel rangeklotzt. Und du siehst es überall auf der ganzen Welt, nach Kriegen oder sonst irgendwie, im Prinzip haben alle dasselbe Ziel, nämlich dieses Land wieder aufzubauen. Und trotzdem stellen wir fest, dass manche da etwas selbstloser zu Werke gehen, während andere in der besonderen Situation einfach auch eine Chance sehen, für die Zeiten, die kommen, vorzusorgen, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, und sich auf Kosten von anderen bereichern. Oder eben auch die Gunst der Stunde nutzen, um möglichst viel von dem, was da jetzt gerade vielleicht so auch nicht so ganz besitzmäßig klar verortet ist, irgendwie so in ihre Richtung zu lenken. Und ich habe mich gefragt, warum gab es welche, die richtig viel Kohle hatten und warum gab es andere, die noch nicht mal genug hatten, um für ihren täglichen Lebensunterhalt zu sorgen und die ihr Hab und Gut verkaufen mussten, zum Teil sich selber in Leibeigenschaft begeben mussten. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, die einen waren halt geschickter im Ackerbau oder im Handel und die anderen haben sich halt irgendwie dumm angestellt. Das mag schon auch sein. Es gibt Leute, die haben mit Finanzen nicht so Begabungen und es gibt manche, die sind da begabter. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da gab es eine Mauer zu bauen. Da gab es um die Stadt herum diesen Schutzwall zu bauen. Da gab es den Tempel zu bauen. Und ich meine, wir kennen uns alle aus in der Welt. Es gibt einfach Leute, die engagieren sich mehr und es gibt Leute, die halten sich da ein bisschen zurück und gucken vielleicht auch eher, dass es ihnen gut geht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass für manche dieses gemeinsame Ziel, Jerusalem wieder aufzubauen, den Staat wiederherzustellen, diesen Tempel aufzubauen, die gesagt haben, oh, da gibt es genügend Leute, die sich darum kümmern. Ich denke mal lieber an mich, weil unterm Strich zähle ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die eben ja, ihre Zeit woanders investiert haben. Während die einen sich für die Sache des Reiches Gottes sozusagen eingesetzt haben, haben andere ihr Schäfchen ins Trockene gebracht. Man hätte es ja auch so regeln können, dass man gesagt hätte, okay, wir stellen manche Leute frei für diese Arbeit und wir bezahlen die dafür und alle anderen sorgen dafür, dass die das machen können. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas organisieren kann. Aber wir wissen nicht genau, warum das so gekommen ist, aber wir stellen fest, dass irgendwann dieser Zeitpunkt gekommen war, wo die Zustände, und zwar innerhalb kurzer Zeit, dieser Nehemia, wir haben vorher was von, ich glaube 15 Jahren, was er gesagt hat, in dieser Zeit ist diese ganze Gesellschaft so in Schieflage gekommen, dass der Nehemia festgestellt hat, ich muss hier unbedingt was verändern. Und der Nehemia, der wird nun sehr, sehr zornig, als er das hört. Er wird zornig über diejenigen, die Lage ausnutzen und die offensichtlich das Allgemeinwohl nicht so wichtig sehen und die ihr eigenes Wohl über das Allgemeinwohl stellen. Und das ist schon was, wo ich feststelle, wo wir heute als Gesellschaft ganz, ganz stark unterwegs sind, wenn ich sehe, obwohl ich mir diese Zeit nicht unbedingt zurückwünsche, aber wie eben vor ein paar Jahrzehnten in unserem Land ganz andere Parolen in waren, wo es vollkommen klar war, dass ich eben nicht an erster Stelle stehe, jedenfalls, sage ich mal, auf den Lippen. Ich glaube, es hat immer Leute gegeben, die sich bereichert haben und die Parolen natürlich auch gekannt und gesagt haben, aber das nicht wirklich gelebt haben. Und trotzdem stelle ich fest, dass in unserem Land über die letzten 50, 60, 70 Jahre sich da wirklich Dinge verändert haben. Und wo es heute nicht mehr wichtig ist, wie es der Allgemeinheit geht, sondern wo eigentlich die meisten Leute darauf gucken, dass es ihnen selber gut geht. Und das ist schon was, wo ich denke, das hat nichts mit den Juden zu tun und das hat auch nichts mit den Deutschen zu tun, sondern das ist was in unserer menschlichen Natur drinsteckt. Und wenn unser alter Mensch seinen Lauf hat und wenn wir diesen Menschen, diesen natürlichen Menschen, der uns drin ist, wenn wir den nicht im Zaum halten, dann wird es solche Exzesse immer geben. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Da spielt auch Erziehung eine Rolle, da spielt Prägung in der Gruppe, in der ich drin bin, eine Rolle. Schulbildung ist da ganz sicher wichtig. Aber da finde ich wichtig, dass auch wir als Christen einfach an dieser Stelle eine entsprechende Haltung an den Tag legen, wo wir sagen, ich möchte mich persönlich, mein persönliches Wohl nicht so wichtig nehmen. Jesus sagt mal, gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben und dann wird euch all das andere zufallen. Oder wie es Luther übersetzt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und das ist was, das kannst du sagen, ja, das ist schön, dass es da steht, oder du lässt dich einfach drauf ein. Und ich habe das hier schon mehrmals gesagt, wir als Familie, für uns ist dieser Satz echt wichtig geworden. Das war so der Satz, den Gott benutzt hat, um dafür zu sorgen, dass ich meinen Beruf letztendlich aufgegeben habe und hier in die Gemeinde gekommen bin. Und wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt in Richtung Sicherheit gehen und wir können sagen, wir müssen auch gucken, wir haben eine Familie und für die müssen wir auch sorgen und so. Oder wir vertrauen wirklich darauf, dass Gott zu seinem Wort steht und dass Gott nicht nur fromme Sprüche macht und dass es nicht nur nett anzuhören ist, was da steht, sondern dass man sich wirklich darauf verlassen kann. Und dass wir sagen können, Gott, ich möchte nicht mein Leben an die erste Stelle setzen. Ich möchte nicht mein persönliches Wohlbefinden oben hinstellen, sondern ich möchte dein Reich oben hinstellen. Ich möchte mich damit beschäftigen, dass dein Reich vorwärts kommt, dass deine Herrschaft hier auf dieser Welt passiert. Und das ist meine feste Überzeugung und ich möchte dich einfach ermutigen, das auszuprobieren. Und ich glaube, hier sitzen etliche Leute, die das genau so erzählen könnten in ihrem Leben, wie wir es auch erlebt haben, dass Gott nicht leere Versprechungen macht, sondern dass Gott wirklich für uns sorgt. Wenn wir uns nicht mehr wichtig nehmen, dann nimmt Gott uns umso wichtiger. Und wenn wir nicht mehr unsere eigenen Anliegen an die oberste Stelle setzen, dann wird Gott unser Anliegen bei sich in der Prioritätenliste oben hinsetzen und wird dafür sorgen, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen. Jesus verspricht uns nicht, dass wir reich werden und große Schätze ansammeln, sondern er sagt, er wird euch dieses alles geben. Und da geht es um Dinge des täglichen Lebens. Jesus spricht von Essen, von Trinken, von Kleidung. Und Gott wird dafür sorgen, das ist meine feste Überzeugung. Und deswegen einfach meine Ermutigung an euch, macht es einfach, also mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie Geld zu sammeln, auch für unser Bauprojekt, das dürft ihr gerne tun, das ist nicht mein Punkt, sondern mir geht es hier um ein Prinzip, was wir in der ganzen Bibel sehen, dass wenn wir uns an erste Stelle setzen, wenn wir, man könnte jetzt ganz böse sagen, egoistisch sind, also einfach nach uns schauen, wie uns das heute immer wieder propagiert wird, du musst dich verwirklichen, du musst gucken, dass du nicht zu kurz kommst und wenn du nicht nach dir schaust, wer tut's dann? Und wenn wir bei diesem Spiel nicht mitmachen und sagen, okay, mir sind andere Dinge wichtiger. Mir ist es wichtig, dass Gottes Reich gebaut wird, dass die Menschen in dieser Welt verstehen, dass Gott sie liebt, dann werden wir die Erfahrung machen, dass wir nicht zu kurz kommen, sondern dass Gott für uns sorgen wird. Und der Nehemia, der hat es gesehen und hat gesagt, das geht ja noch einen Schritt weiter. Da geht ja nicht nur darum, dass die quasi für sich selber mehr gescheffelt haben, sondern denen war es auch egal, dass ihre Landsleute sozusagen, dass die so verarmt waren, dass die quasi sich selber in die Sklaverei verkaufen mussten. Und das ist schon was, wo wir ein bisschen drüber nachdenken müssen, wie weit sind wir eigentlich bereit, da zu gehen, um unsere eigenen Interessen zu schützen oder um diesen Lebensstandard zu haben. Es gibt Gruppen in dieser Gesellschaft, die darüber sehr viel mehr nachdenken als wir, was zum Beispiel, was Welthandel angeht, unser Reichtum für den Rest der Welt bedeutet. Und ich finde, wir könnten schon ab und zu mal darüber nachdenken, was es einfach heißt, wenn wir schauen, es gibt da Länder, die sagen, sie kommen jetzt an erster Stelle. Wir haben das alle, denke ich, in den Nachrichten gelesen und gehört. Und ich frage mich schon, also bei allem Verständnis, dass man natürlich auch seine eigene Nation irgendwie hochschätzt und auch für die arbeiten muss, aber ich frage mich schon, wie Leute, die christliche Werte hochhalten, an dieser Stelle finde ich jedenfalls so vollkommen andere Werte leben, als das, was wir in der Bibel finden. Aber ich möchte hier nicht zu politisch werden. Auch wenn Christsein manchmal ein bisschen politisch ist. Wir sehen, dass der Nehemia hier gesagt hat, Leute, denkt mal ein bisschen drüber nach. Da gab es Leute, die waren versklavt an Fremde, an Leute, die nicht zu unserem Volk gehört haben. Und es war unsere Aufgabe, wir haben das als unsere Pflicht angesehen, diese Leute freizukaufen. Das heißt, sei es, dass es Leute waren, die eben noch dort gewohnt haben, von den wenigen, die dort übrig waren, oder die schon am Anfang irgendwie so verschuldet waren, dass sie sich bei denen, die eben auch noch in dem Land gewohnt haben und die nicht zu Israel gehört haben, quasi so verschuldet haben, dass sie selber Leibeigene wurden. Und da hat Nehemia gesagt, es war unsere Pflicht, unsere Aufgabe, diese Leute freizukaufen. Und was machen wir jetzt? Wir versklaven quasi unser eigenes Volk. Und das kann ja nicht sein. Und da ist der Nehemia richtig ärgerlich geworden und hat sich die Leute zur Brust genommen und hat sie zur Rede gestellt. Und ich glaube, dass der Nehemia an dieser Stelle so scharf war, das hatte, glaube ich, nicht nur mit dem ethischen Hintergrund zu tun, sondern das hatte auch damit zu tun, dass er wusste, in dieser Situation, wenn unser Volk jetzt nicht zusammenhält, es gibt genügend Leute außerhalb unseres Volkes, und wenn du das Buch Nehemia liest, dann stellst du fest, da gab es viele, die diesen Bau verhindern wollten. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten und wenn wir uns entzweien und wenn wir nicht zusammenstehen, dann werden wir echte Schwierigkeiten kriegen. Und dann werden wir dieses Werk nicht beenden können. Jesus sagt mal, ein Reich, das in sich selbst uneins ist, wird keinen Bestand haben. Und das ist wichtig auch für uns als Gemeinde. Also wir können ringen um bestimmte Dinge. Wir können über die richtige Auslegung der Bibel ringen. Wir können über die richtige Verteilung der Gelder ringen oder über die Dekoration vom Raum oder wie auch immer oder wie wir den Umbau hier gestalten. Und wir können da schauen, dass wir gute Lösungen finden, können da auch verschiedener Meinung sein. Aber eins ist absolut wichtig. Wir sind eins. Wir sind eins in Jesus. Wir sind eine Einheit. Und diese Einheit innerhalb der Gemeinde, aber auch zwischen den Gemeinden, die steht bei Gott ganz, ganz oben auf der Liste. Und ich möchte euch wirklich bitten, falls ihr diesen Wert in euren Herzen nicht fest verankert habt, achtet darauf. Einheit ist was vom Wichtigsten, was Jesus, als er hier auf dieser Welt war, uns ins Stammbuch geschrieben hat. Als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, da hat er in dem letzten Gebet, nicht das letzte, aber in dem letzten großen Gebet, was uns überliefert ist, ein großes Thema gehabt und das war die Einheit der Christen. Und es beginnt bei uns in der kleinsten Einheit, in den Ehen, in den Familien, wo wir Einheit leben müssen, wo wir schauen müssen, dass wir nicht entzweit werden können. Ich bitte euch, das in euren Familien echt zu beherzigen, dass ihr einfach bei den Kleinigkeiten anfängt. Die kleinen Füchse, so steht es in der Bibel mal, die machen den Weinberg kaputt. Wartet nicht, bis die großen Dinge passieren, sondern achtet darauf, dass die kleinen Dinge ausgeräumt werden und dass ihr eine Einheit lebt bei den Eltern in der Kindererziehung, dass ihr einfach beieinander steht, dass ihr dieselben Werte vertretet, dass ihr dieselben Maßnahmen euren Kindern gegenüber vertretet. Auch in der Gemeinde, dass wir darauf achten, wir müssen nicht in allem einer Meinung sein und wir müssen nicht alle den gleichen Musikgeschmack haben und keine Ahnung, auch bei der Kleidung oder sonst irgendwas. Wir dürfen da verschieden sein und Gott hat uns so deutlich gezeigt in der Natur, dass er nicht ein Einheitssoßen-Gott ist, sondern dass er Vielfalt liebt. So, das darf alles sein, aber in dem allem brauchen wir Einheit. Wir müssen zusammenstehen. Wir haben ein Ziel. Wir haben einen Auftrag von Gott. Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, aber ich hoffe, dass die meisten von uns jedenfalls wissen, dass wir nicht auf dieser Welt sind, um unser Leben zu genießen, sondern dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Und soweit ich weiß, gehört Laubheim zu aller Welt. Oder würdet ihr Laubheim ausnehmen? Also manche Leute, wenn sie Missionsbefehl hören, denken immer, oh, ich muss nach Afrika gehen. Wisst ihr was? In Afrika gibt es prozentual vermutlich mehr Christen, mehr gläubige Christen als in Deutschland. Deutschland ist Missionsland. Und wer kann ein Volk besser erreichen als die eigenen Leute? Habt ihr das Argument schon mal gehört? Warum müssen wir eigentlich immer Missionare nach Afrika schicken? Sollen die Afrikaner doch machen. Und das machen sie auch mit unserer Unterstützung. Die machen richtig gute Arbeit. Lest ein bisschen was von Liebe in Aktion, was die so verlautbaren lassen und dann werdet ihr feststellen, dass die Arbeit da richtig gut läuft. Hier in Deutschland haben wir Wachstumspotenzial. Wir haben Raum nach oben. Okay? So, Laubheim gehört zu aller Welt. Und ich glaube, die Laubheimer gehören auch zu allen Völkern. Gewisserweise haben wir auch alle Völker hier in Laubheim in der Zwischenzeit. Und Gott macht es so einfach, alle Völker zu erreichen. Wir müssen nicht mehr überall hingehen, die kommen alle zu uns. Wie einfach ist das? Und das ist unser Auftrag. Und den können wir nur gemeinsam erreichen. So, meine Warnung ist die, wenn es einem Volk zu gut geht oder wenn es einer Gruppe zu gut geht und sie ihr gemeinsames Ziel verliert, dann fängt man an, sich gegenseitig zu zerfleischen, auseinander zu dividieren und da kommen alle möglichen Probleme. Das hat man im Osten sehr, sehr gut gesehen. Wir waren 1991 in Bulgarien, haben einen Missionseinsatz dort gemacht und eines der größten Probleme und Professor Svilenov, der unsere Gruppe damals geführt hat und ich denke, manche von euch kennen den auch, der hat gesagt, ihr größtes Problem in Bulgarien ist das, dass jetzt, als der eiserne Vorhang gefallen war und wo die kommunistische Führung weg war und der Druck von außen weg war, dass die Christen angefangen haben, sich zu entzweien. Und sein Herz hat echt geblutet, weil er gesehen hat, wie schlecht die Auswirkungen für das Volk Gottes dort waren. Und ihr wisst, dass wir eine Arbeit auf Kuba unterstützen, oder wenn ihr es nicht wisst, dann erzähle ich es euch jetzt. Es hat damit zu tun, dass mein Bruder dort eben auch arbeitet und wir haben gesagt, wir möchten dort eine Gemeinde unterstützen, wo ein Gottesdienst vor allem für Behinderte angeboten wird. Und da schicken wir jeden Monat einen kleinen Betrag hin, mit dem sie dort viel erreichen können. Und ich habe meinen Bruder mal gefragt, wie er die Situation jetzt in Kuba einschätzt, wenn Castro nun, jetzt ist er ja tatsächlich weg, und wenn sein Bruder jetzt, und man was so hört, so ein bisschen in Öffnung im Westen und so. Und er hat mir damals gesagt, Wolfgang, also wenn es nach mir geht, mir wäre es am liebsten, es würde alles so bleiben, wie es ist. Weil wir haben gerade so viel Freiheit, dass wir fast alles machen können, was wir wollen. Man muss vorsichtig sein und klar, es gibt manche Dinge, die man sich anders wünschen würde, aber er sagt, aber wir haben genauso viel Druck noch von außen, dass die Christen nicht auf dumme Gedanken kommen. Und da dachte ich mir, da ist schon ein bisschen was dran. Und ich wünsche mir immer, Gott hat immer die Möglichkeit, uns auf einem guten Weg zu führen oder das anders zu machen. Ihr kennt das, als die erste Gemeinde ihren Auftrag nicht wirklich ausgeführt hat. Jesus hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und als die Gemeinde in Jerusalem geblieben ist und dort im Salztopf gesessen ist und sich eben nicht verteilt hat auf die Welt, da hat Gott gesagt, also wenn es im Guten nicht geht, dann muss ich nachhelfen. Und dann gab es Verfolgung und plötzlich wurde der Auftrag ausgeführt. Dann haben sie sich nämlich zerstreut, weil es nicht mehr anders ging. Und ich wünsche mir immer, dass es im Guten geht. Und ich hoffe, dass ihr da mit mir auf einer Seite seid und dass wir sagen, wir wollen einfach Gottes Anliegen auf unsere Fahnen schreiben. So, jetzt könnte man noch einiges über Zinsen sagen, das lasse ich jetzt mal gut sein. Ich finde es echt krass, dass Nehemia von seinen Leuten echt viel verlangt hat. Der hat nicht gesagt, lass uns mal die Zinsen ein bisschen niedriger machen, abgesehen davon, jetzt muss ich doch was zu den Zinsen sagen, eigentlich durfte man keine Zinsen nehmen, war im jüdischen Gesetz verboten, aber er hat auch nicht gesagt, lass uns mal einen Großteil der Schulden irgendwie 50% oder so, was ich schon viel finde. Er hat gesagt, wir wollen nichts zurückverlangen. Und jetzt hoffe ich, dass ihr genügend Bibelkenntnisse habt, dass euch auffällt, dass es im Neuen Testament auch so einen seltsamen Prediger gab, der solche Sachen gesagt hat, oder? Erinnert ihr euch daran? Jesus hat mal gesagt, wenn du jemandem was ausleihst, dann verlang es nicht zurück. Habt ihr das schon mal gelesen und hat euch das beunruhigt? Ich habe mal jemand richtig viel Geld geliehen, da war ich noch sehr jung. Und ich war eigentlich schon ein bisschen traurig darüber, dass das über lange Zeit nicht zurückkam. Also ich habe es bis heute nicht zurückbekommen. Aber das hat mir echt Probleme gemacht. Und dann lese ich da im Neuen Testament, und wenn ihr jemand was leiht, dann verlangt das nicht zurück. Und die haben gedacht, Jesus, ehrlich? Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Und so wie der Nehemia von seinen Leuten echt viel verlangt hat, so dachte ich mir manchmal, Jesus, du bist echt, also, weiß nicht, was man da sagen darf zu Jesus, aber ich finde es echt krass, was Jesus von uns verlangt. Und Jesus ist da nicht zimperlich. Jesus hat mal gesagt, du, wenn du nicht bereit bist, mir nachzufolgen mit Haut und Haar, wenn du nicht bereit bist, mich über alles zu stellen, was du hast, über deine Eltern, über deine Familie, über deine Frau, deine Kinder, ja, über dein eigenes Leben, du brauchst nicht anfangen, mir nachzufolgen. Und ich dachte mir, Jesus, Personalwerbung macht man heute anders. Also, du kannst ja mal irgend so einen Personalführungskurs oder sowas besuchen. Diese Vorgehensweise ist nicht unbedingt die empfohlene. Jesus hat den Leuten gesagt, wenn du nicht bereit bist, für mich zu sterben, dann hast du mich nicht verdient. Ehrlich. Wie oft hast du so eine Predigt schon gehört? Hoffentlich ab und zu wenigstens. Aber Jesus, der war da echt radikal. Der ist auch heute noch radikal. Und der Nehemia war genauso einer. Zu einer anderen Gelegenheit, dann könnte ich mal was drüber predigen, wenn es mal um Partnerschaft geht. Da hat er festgestellt, dass sich die Juden mit Partnern eingelassen hatten aus anderen Völkern. Und dann sagte er, und dann nahm er die Männer bei ihrem Bart und hat sie gezogen. Also der Nehemia war schon auch ein bisschen, vielleicht ein cholerischer Typ oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber dem war das wichtig und er hat gesagt, Leute, so können wir das nicht machen. Und er hat sie vor diese ganz, ganz scharfe Wahl gestellt. Und er hätte auch verlieren können. Also wir wissen jetzt ja, dass es gut gegangen ist. Aber wenn der gesagt hätte, Leute, wir machen das jetzt so. Ihr gebt denen alles, ihr erlasst denen alle Schulden. Und wenn die Leute gesagt haben, Nehemia, geht's noch? Was bist denn du für ein Statthalter? So kann man kein Volk führen. Du bist abgewählt. Abgesetzt, gewählt wurde ja nicht. Also wir machen eine Revolte, wir machen einen Putsch hier. Nehemia, du kannst hingehen, wo der Pfeffer wächst. Wir suchen uns einen neuen Führer. Und dann hätten die vorher versklavt wurden, die hätten sich dann erhoben gegen die das Geld hatten. Und dann hätte es Revolution gegeben und Chaos und was weiß ich was. Das war ein echtes Risiko, finde ich. Aber es ist gut gegangen. Und das Volk sagt, ja, wir machen das so. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Also man wird ja mit der Zeit ein bisschen skeptisch. Ich habe mir gedacht, ob das wohl echt war. Oder? Ging es euch auch so? Nehemia sagt, wir erlassen denen alle Schulden. Ja, super. Ich dachte mir, also entweder waren damals die Menschen anders, oder manche haben mitgerufen, ja super, machen wir mit. Und haben das vielleicht gar nicht so gesehen oder so. Aber die waren alle einverstanden. Und der Nehemia auf der anderen Seite, der war auch nicht ganz dumm. Der hat sich gesagt, okay, Jetzt haben alle Ja gesagt, wir wollen den Druck im Kessel mal noch ein bisschen höher machen. Und dann lässt er die Priester kommen und dann müssen sie ein Versprechen machen vor den Priestern, dass sie es richtig machen. Und jetzt konnte es natürlich auch nicht mehr zurück. Klar, jetzt muss das Versprechen auch machen. Und dann setzt er noch eins drauf und dann packt er noch einen Fluch oben drauf. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber eigentlich ist es schon so. Er schüttelt sein Gewand aus, der hatte so einen Gürtel. Und in manchen Übersetzungen wird es vermutlich sein Gewandbausch gewesen sein. Also das ist einfach das, was da die Hoffnung für alle sagt, das über meinem Gürtel. Und was da auch drin war, keine Ahnung, ob der da Taschen hatte, wo er seinen Personalausweis und sein Handy und sonst irgendwelche Sachen drin getragen hat. Und die hat er ausgeschüttelt und hat gesagt, so soll Gott jeden ausschütteln aus seinem Volk und aus seiner Familie, der sich nicht daran hält. Und spätestens jetzt haben die Leute sich gedacht, hätten wir mal vorher protestieren sollen. Jetzt ging es nicht mehr zurück. Aber dem Nehemia war es ernst und er hat gesagt, wir müssen uns daran halten. Und deswegen packt er da eben noch das drauf. So, nun habt ihr schon was gesehen. Hier vorne steht was. Und wir werden heute Abend mal feiern. Und ich finde, dieses Thema, was wir jetzt gerade so miteinander besprochen haben, das passt sehr gut zum Abendmahl. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, wir haben was gelesen von Schuldenschnitt. Abendmahl sagt im Prinzip genau dasselbe. Nehemia verlangt von seinen Leuten, dass sie die Schulden einfach erlassen sollen. Und Gott geht mit gutem Beispiel voran. Gott sagt, ich bin bereit, dir deine Schulden einfach zu streichen. Und wenn wir vorher gesagt haben, aber das ist erzieherisch falsch, wenn jemand was falsch gemacht hat, man kann ihm nicht einfach die Schulden erlassen, sonst lernt er was Falsches. Und offensichtlich ist Gott einer anderen Meinung. Gott sagt nicht, okay, ich mache dir ein Angebot, du kannst es abarbeiten. Also ich will mal nicht so sein, ich streiche dir einen Großteil und für den Rest musst du irgendwie arbeiten. Du musst gute Werke tun bis ins Rest deines Lebens. Du musst 10% deines Einkommens in die Gemeinde geben, musst jeden Sonntag in Gottesdienst sitzen und dann musst noch nett sein zu deinem Ehepartner und zu deinen Kindern und zu den Nachbarn. Und was muss man noch machen? Keine Ahnung, du darfst nicht lügen und was weiß ich. Und wenn du das alles gemacht hast, am Ende deines Lebens, schauen wir dann, ob es gereicht hat. Und dann gucken wir, ob das gereicht hat, den Rest der Schuld zu bezahlen. Und Gott hat beschlossen, das anders zu machen. Gott hat gesagt, weißt du was? Ich hinterlege auf der Bank einen Scheck. Ich hinterlege einen Scheck, der alle deine Schulden tilgt. Das Einzige, was du machen musst, ist auf die Bank zu gehen und zu sagen, ich möchte diesen Scheck einlösen. Und in dem Moment, wo wir das tun, sind unsere Schulden gestrichen. Vollkommen gestrichen. Vollkommener Schuldenerlass. Das, was man so hört in der katholischen Kirche, wenn du auf dem Petersplatz stehst und Urbi et Orbi gläubig hörst, dann bekommst du einen vollkommenen Ablass. Alle deine Schulden sind gestrichen. Und davon lesen wir in der Bibel nichts, aber es gibt sowas. Und dazu brauchen wir nicht nach Rom gehen, sondern wir müssen einfach zu Jesus gehen und sagen, Jesus, danke für dein Opfer. Ich bin bereit, dieses Opfer anzunehmen. Und damit bekommen wir alle unsere Schulden erlassen. Und jetzt sagst du, ja, gut, und dann können wir leben, wie wir wollen, und dann können wir sündigen und was weiß ich was, und brauchen nicht in die Gemeinde gehen, wir brauchen nichts von unserem Geld abzugeben, wir dürfen böse sein zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern und zu unseren Nachbarn. Nein, aber das hat nichts mit unserer Errettung zu tun, das hat nichts mit unserer Schuld zu tun, weil die ist bezahlt. Und ich kann das nicht oft genug betonen, und wahrscheinlich hast du das von mir schon so oft gehört, aber ich sage es immer wieder, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass speziell bei Schwaben, und davon sitzen vermutlich einige hier, aber vielleicht auch bei anderen Volksgruppen, dass das so tief in uns drin sitzt, dass wir sagen, das kann doch nicht sein, dass Gott mir einfach vergibt, ohne dass ich eine Gegenleistung dafür bringe. Aber doch genauso ist es. Gott schenkt dir völlige Vergebung. Und das, was hinterher ist und wie wir hinterher leben, das hat nichts damit zu tun, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, sondern es hat damit zu tun, dass wir ihn lieben. Oh. Ihr klingt nicht wirklich überzeugt. Wie wir hinterher leben, hat damit zu tun, dass wir ihn lieben. Ja, okay. Ich will jetzt nicht irgendeine Reaktion provozieren, aber ich möchte, dass wir das verstehen. Guck mal, meine Frau hat mich geheiratet, die ist im Kinderdienst, die hat mich geheiratet, so wie ich war. Und die hat gesagt, ich sage ja zu dir, so wie du bist. Die hat nicht gesagt, na, also wollen wir mal schauen, wenn du dich noch ein bisschen besserst und wenn du noch ein bisschen, das heißt doch, das hat sie sogar gesagt. Sie hat gesagt, ich muss unter 90 Kilo wiegen, dann heiratet sie mich. Aber war nicht ganz ernst gemeint. Aber sie hat nicht gesagt, du, wenn es nicht klappt, dann lass ich mich wieder scheiden. Nein, die Zusage steht. Und warum tue ich jetzt Dinge, die ihr gefallen? Warum tue ich Dinge, die ich normalerweise nicht tun würde? Warum verhalte ich mich so, dass sie eine Freude dran hat? Doch nicht deswegen, weil sie sich dann von mir scheiden lässt, sondern ich mache es deswegen, weil ich sie liebe. Und das ist das, wie wir es mit Jesus machen sollten. Wir müssen nicht uns nett verhalten, damit Gott uns nicht in die Hölle schickt. Weil Gott hat gesagt, wenn du das Opfer Jesu annimmst, dann bist du gerettet. Aber weil wir Gott lieben und weil wir Jesus ehren und ihn schätzen und sein Opfer nicht mit Füßen treten wollen, deswegen verhalten wir uns anschließend so, wie es ihm gefällt. Und wir stellen fest, es gefällt nicht nur ihm, sondern es tut uns auch noch gut. So, und dann gibt es noch so ein, also die haben dort einen Bund gemacht. Der hat die Priester geholt und hat gesagt, lasst uns einen Bund machen, wiederholt euer Versprechen. Und das werden wir heute auch machen. Die meisten hier, die haben diesen Bund mit Jesus schon lange geschlossen. Und die haben gesagt, okay, ich möchte diesen Weg mit Jesus gehen. Und hier können wir diesen Bund erneuern. Und wir können sagen, ich nehme dieses Brot. Dieses Brot erinnert mich daran, dass Jesus bereit war, für mich zu leiden am Kreuz, die Schmerzen auf sich zu nehmen. Es erinnert mich daran, dass Gott mir auch eine Verheißung dafür gibt, dass in den Wunden Jesu Heilung für mich ist. Und wer das heute braucht, wer am Körper krank ist und Schmerzen hat oder so, nimm das im Glauben, dass Jesus auch das getragen hat. Und wenn ich aus diesen Kelchen trinke, dann denke ich daran, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat, dass er für mich bezahlt hat. Wir werden durch das Abendmahl, durch das Nehmen des Abendmahls jetzt keine Vergebung erlangen. Aber wir erinnern uns daran, dass wir Vergebung haben in ihm. Und es ist so ein neuer Bund, wo ich sage, jawohl, Jesus, ich bin dir dankbar, dass du alles für mich gegeben hast und ich möchte mein Leben jetzt für dich geben. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann lade ich dich ein, an diesem Mahl teilzunehmen, diesen Bund mit ihm zu schließen, ganz neu zu sagen, ja, Jesus, ich akzeptiere dein Opfer für mich und ich weiß, dass es nötig war und in Anerkennung dessen möchte ich das einfach machen. Und dann wollen wir dieses Mahl einfach miteinander nehmen und uns daran freuen, was Jesus uns anbietet. Abendmahl, genauso wie Karfreitag, finde ich, ist eine Sache, die hat was Ernstes, die hat was vielleicht auch Trauriges, weil wir wissen, Jesus ist gestorben, Jesus hat gelitten. Aber sie hat auch was unglaublich Befreiendes, was unglaublich Freudiges. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass zum Beispiel Karfreitag in den englischsprachigen Ländern heißt Good Friday, der gute Freitag. Das ist der Freitag, an dem für uns alles gut geworden ist und wo wir einfach sehen dürfen, ja, das ist das, was uns mit Gott versöhnt hat. Und so möchte ich uns auch heute diese Stelle vorlesen und uns in Erinnerung rufen, wie es uns Paulus auch ins Stammbuch geschrieben hat. Wo er sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig vor dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Das ist vielleicht so etwas Ähnliches wie das Ausschütteln des Gewandbausches, was der Nehemia da gemacht hat, wo Paulus sagt, du kannst mit Gott an dem Punkt nicht spielen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Wenn du mit Jesus gehst, dann mach das. Dann nimm das auch ernst. Und wenn du es nicht willst, sagt Jesus auch, du, dann überleg dir das. Aber wenn du mit mir kommst, dann mach ganze Sache. Und das würde ich mir einfach wünschen heute, dass wir einfach zu Jesus sagen, du, ich bin so dankbar für das, was du für mich getan hast. Ich möchte dir Danke sagen heute Morgen. Und ich möchte an diesem Mal teilen, ich möchte diesen Bund ganz neu schließen mit dir. Und ich freue mich darüber, dass ich nichts leisten muss, damit du mir meine Schuld vergibst. Und trotzdem möchte ich so leben, wie es dir gefällt, um dir eine Freude zu machen, weil ich dich lieb habe. Und deswegen möchte ich es auch heute so halten, dass wir jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, wo wir so ein bisschen in uns gehen, wo wir Gott erlauben, zu uns zu reden, wo Gott vielleicht das eine oder andere dir zeigt, wo du feststellst, da habe ich mich nicht richtig verhalten, da habe ich bisher auch noch nicht um Vergebung gebeten. An dem und dem Punkt, da lebe ich nicht so, wie es Gott es will, und ich muss mich an dem Punkt ändern, ich muss Dinge anders machen. Dann nimm jetzt einfach diese Zeit und red mit Gott, mach das klar. Und bitte ihn einfach um Vergebung.